Dieser Text, er macht klar, wir sind unterwegs. Das Glaubensleben ist keine statische Geschichte. Das ist nicht etwas, was einmal geschieht, so wie man ein Haus kauft und dann hat man es. Nein, als Christ und als Mensch, der Jesus Christus nachfolgt, bist du auf dem Weg. Du bist unterwegs und du veränderst dich permanent. Das ist gut so und das ist gewollt so. Dieser Text aus dem Lukas-Evangelium, dem 24. Kapitel, ist ja ein ganz spezieller. Diese zwei Menschen, die da unterwegs waren, wir wissen nicht besonders viel von ihnen. Von dem einen wissen wir gar nichts, von dem anderen ein bisschen. Aber eines merken wir, sie gehörten gar nicht zu den 12 Jüngern. Sie gehörten nicht zu diesem inneren Kreis. In Vers 18 erfahren wir etwas mehr zu der Frage, um wen es sich gehandelt hat. Der eine, er wird Kleophas genannt. Aufmerksamen Bibelleser kommt der Name bekannt vor. Da heißt es nämlich im Johannesevangelium, es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria, die Frau des Kleophas, und Maria von Magdala. Die Frau von diesem Wanderer, die stand unter dem Kreuz. Sie hat den Tod Jesu aus nächster Nähe erlebt. Sie hat gehört, wie er mehrmals ausgerufen hat, bis es zum Schluss hieß, es ist vollbracht. Einer der Kirchenväter, Eusebius, er berichtet, dass Kleophas der Bruder von Josef, also der Onkel von Jesus gewesen ist. Josef, der Mann von Maria. Der Sohn des Kleophas, Simeon, hat nach Jakobus, dem Bruder Christi, bis ins hohe Alter die Gemeinde in Jerusalem geleitet. Das ist sehr naheliegend, dass die ersten Leser mit dieser Namensnennung eine konkrete Person in Verbindung gebracht haben. So nach dem Motto, ach, der Vater von Simeon war das. Die beiden, die gehörten also zu dem erweiterten Jüngerkreis, nicht zu dem 12, und sie sind auf dem Weg zu dem etwa 2,5 Stunden entfernten Emmaus. Kein Taxi fährt, der Bus war auch schon weg, sie sind zu Fuß unterwegs. Nun, wer die Gegend dort ein bisschen bereist hat, der weiß, mit dem Taxi käme man auch nicht weit. Es waren überwiegend echte Steppenwanderwege über Stock und Stein im wahren Sinne des Wortes. Sie waren auf dem Weg. Schaut mal, der Weg ist ein wesentliches Symbol für den Glauben. Als Christen sind wir nämlich nicht am Ziel. Nicht fertig. Pilgerschaft, auf dem Weg sein, war über Jahrhunderte geradezu ein Schlüsselbegriff für den Glauben. Bis heute ist hängen geblieben, gerade hier in Spanien, zum Beispiel der Jakobsweg. Dieser Pilgerweg als Symbol unterwegs sein in Glaubensfragen. Vers 14 nimmt uns hinein, was die beiden bewegt hat auf der Wanderung. Schaut mal, alleine unterwegs sein hat manche Vor- und Nachteile. Aber dann können 2,5 Kilometer ganz schön lang werden. Aber wie schnell sind sie vorbei, wenn man sich unterhalten kann? Und vor allem, wenn man ein Thema hat, was beide wirklich bewegt. Sie sprechen über das, was sich in Jerusalem ereignet hat. Vor 3 Tagen wurde Jesus, dem sie nachgefolgt sind, gekreuzigt. Wir können uns vorstellen, wie stark sie emotional beteiligt an dem Geschehen waren. Das war wie ein Schock für sie. Heute Mittag habe ich kurz die Nachrichten geschaut und auf einmal kam auf dem einen Sender ein Breaking News. Sondernachricht. Vor einem Tsunami wird gewarnt. Es hat ein Erdbeben gegeben von 7,2 vor einer Inselgruppe. Das ist sehr viel, sehr stark. Wir hier in Spanien, hier in Torrevieja, in dieser Gegend, leben in einem Erdbebengebiet. Und manche von euch haben das eine oder andere schon mal erlebt, aber niemand von euch hat 7,2 erlebt. Meistens liegen wir so bei 3,0, 3, irgendwas. Das spürt man dann, das wackelt ein bisschen, die Gläser im Schrank bewegen sich. und dann ist es schon vorbei. Aber 7,2 im Meer kann eine Riesenwelle verursachen. Erinnert ihr euch noch, wie das war, als wir auf einmal diese Meldung bekamen, diese Riesenwelle hat das Atomkraftwerk dort in Japan erreicht? Es kommt zu dem, was alle vermeiden wollten, einer Kernschmelze, der Super-GAU. In den letzten Tagen saß man in Amerika zusammen, die Spitze der Welt, und haben darüber beraten, was könnte man tun, damit atomares Material nicht in falsche Hände gerät. Vielleicht hat man auch darüber gesprochen, was könnte man tun, damit so etwas nie wieder passiert. Wir denken an Tschernobyl, ein bisschen länger her. Aber wir denken auch daran, dass sich vor kurzem ein Jahrestag gejährt hat, an dem ein Deutscher maßgeblich beteiligt war. Dieser Pilot, der nicht mehr leben wollte und mehr als 100 Menschen mit sich in den Tod riss. Sie hatten keine Chance. Stellt euch vor, ihr hättet in diesem Dorf gelebt, aus dem diese Schulklasse dort in Deutschland kam. Ihr hättet einige von ihnen gekannt, die Eltern gekannt. So etwas, das trifft uns, das nimmt uns emotional ganz stark mit, wenn es in unserer näheren Umgebung passiert. Diese beiden, sie sind unterwegs und sie sind im Gespräch. Es berührt sie ganz stark, das, was dort passiert ist. Sie sprechen nicht über irgendeinen Krieg, der weit weg ist im Nahen Osten. Sie sprechen über etwas, was sie persönlich betroffen macht. Und zu diesem Gespräch ist Jesus zu ihnen gestoßen. Nun, wir fragen uns, warum stoßt jemand einfach zu einer Gruppe, zwei Menschen wandern? Nun, das hatte verschiedene Gründe, aber unter anderem Sicherheitsgründe. Alleine war man auf so einer Wanderung gefährdet. Und darum bildeten sich immer Grüppchen. Und miteinander ging es besser. Wir merken aber, Jesus macht sich aus einem ganz anderen Grund mit diesen beiden Männern auf den Weg. Er fragt nach. Er gibt den Jüngern die Gelegenheit, ihre Geschichte, ihre Wahrnehmung und auch ihre Deutung, genauso aber auch wie ihre Fragen und wie ihre Enttäuschungen zu artikulieren. Hier möchte ich einmal einhalten. Finden wir uns hier wieder? Wir sind auf dem Weg. Miteinander. Und wie schön, dass dieser Weg uns hier in Torrevieja zusammengeführt hat. Und wir eine Zeit lang gemeinsam den Weg gehen dürfen. Das hat der Herr so geführt. Nicht wahr? Einige von euch haben ihren Glauben in besonderer Weise vertiefen können, hier an der Costa Blanca. Andere sind erst zum Glauben gekommen. So kommen wir miteinander auf diesem Weg immer wieder ins Gespräch. So ein Dienstagsgesprächskreis ist auch so eine Chance, dass wir darüber reden, wie es uns geht, wo wir stehen auf diesem Weg. Aber in Vers 16 heißt es, aber ihre Augen waren gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Diese beiden merken nicht, wer Jesus ist. Das würde mich brennend interessieren. Warum haben sie ihn wohl nicht erkannt? Sah er so anders aus? Oder waren sie gehalten, weil sie so sehr beschäftigt waren mit anderen Dingen? Hat ihnen vielleicht die Enttäuschung die Sicht verstellt? Sie geben dem Ausdruck, als sie sagen, wir hatten gehofft, er würde Israel befreien. Und zwar sowohl politisch als auch geistlich. Sie hatten gehofft, das ist der Messias, auf den sie lange warten. Diese Enttäuschung kann blind machen. Nun, es gibt noch mehr Filter, noch mehr Brillen, die uns im Grunde die Sicht beeinflussen. Da ist unser Weltbild. Manche Menschen, sie finden nicht zum Glauben, weil ihr Weltbild wie eine Brille ist, die sie abschottet. Die blicken nicht durch. Sie haben sich ein bestimmtes Weltbild geschaffen, vielleicht sind sie so erzogen worden und alles andere hat keinen Raum in ihrem Denken. Ein zweiter Filter, was unserer Überzeugung entspricht. Das nehmen wir auf. Die Prägung unseres Glaubens, vielleicht auch unsere politische Grundhaltung und Ideologie. Wir blenden automatisch vieles aus von dem, was nicht in unser Denkschema passt. Und gerade in diesen Tagen haben wir natürlich da ein Problem oder eine Frage, an der können wir das ganz deutlich festmachen. Noch gestern Abend hatte ich ein sehr angeregtes Gespräch, mehr angeregt als mir lieb war, über diese Flüchtlingsproblematik. Da treffe ich Leute, die aus Deutschland kommen und sie erzählen mir Geschichten. Das klingt so, als könnte sich da in der Stadt, aus der sie herkommen, niemand mehr auf die Straße wagen, weder männlich noch weiblich. Er muss damit rechnen, dass er entweder vergewaltigt wird oder doch zumindest ausgeraubt. Ich sage aber, das ist doch eine verzerrte Wahrnehmung. Nein, sie haben es mitbekommen. Nachher stellte sich heraus, das war ein Fall vor 15 Jahren. Aber dieser Fall hat sie geprägt und die ganze Geschichte kommt wieder hoch. Und wenn sie solche Leute sehen und bestimmte Medien, sie stacheln das an. Aber auf der anderen Seite hat es solche Fälle gegeben. Und wir merken, je nachdem, auf welcher Seite wir stehen, je nachdem, wie unsere Sichtweise geprägt ist, vielleicht auch durch persönliches Erleben, haben wir keinen objektiven Blick mehr, sondern wir schauen wie durch einen Filter. Ihre Augen waren gehalten. Sie konnten manches nicht sehen. Liebe Schwester, lieber Bruder, lieber Gottesdienstbesucher, wir werden nachher miteinander Abendmahl feiern. Das ist mir so wichtig, dass unsere Augen diesbezüglich nicht gehalten sind. Wir gehen den Weg miteinander hier in dieser Gemeinde, hier in Torrevieja, aber wir gehen ihn gemeinsam in unserer Unterschiedlichkeit. Und wir alle haben unser Leben mitgebracht. Wir haben alle eine Vergangenheit. Wir haben eine Prägung. Und auch wenn es diese Gemeinde hier mehr als 15 Jahre schon gibt, haben wir durch diesen ständigen Wechsel eigentlich keine Kultur, keine wirkliche Gemeindekultur. Die Art und Weise, wie wir hier Abendmahl feiern, mag dem einen oder anderen fremd vorkommen. Wir werden am Ende des Textes sehen, woran erkannten die Jünger ihren Herrn? Den, den sie vielleicht über Jahre begleitet haben. Immer wieder sind sie dahin gegangen, wo er unterwegs war. Sie erkannten ihn an seiner individuellen und einzigartigen Art und Weise, wie er das Brot brach und dieses Abendessen weitergab. Und sie merkten auf einmal, es ist nicht ein normales Abendessen, wo man ein Segensgebet sprach, sondern wir lesen wörtlich, dass er das Brot brach und nachher dem Segensgebet weitergab. Ihre Augen, sie waren gehalten. Welche Sicht hatten diese beiden Jünger auf ihre Antworten und die einfühlsame Frage von Jesus? Da können wir diesen Filter erkennen. Sie waren der Meinung, dieser Mann aus Nazareth, er war ein Prophet. Er war mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk. An Gott und der unsichtbaren Welt hatten sie nicht gezweifelt. Das hatte ihren Glauben entsprochen. Aber Jesus, er blieb für sie nur ein Prophet. Diese persönliche Beziehung, die Jesus suchte, sie war nicht zustande gekommen. Sie hatten nur Hoffnungen. Wir aber hofften, er sollte Israel erlösen. Diese Hoffnung, sie war zerbrochen. Der Messias erlöst Israel politisch. Er wird siegen, nicht sterben. Das war ihre Überzeugung. Lieber Gottesdienstbesucher, liebe Schwester, lieber Bruder, kann es sein, dass wir auch ein Stück weit gehalten sind in unserer Sichtweise? Dass wir Christus in seiner Wirklichkeit, wie er ist, und wie er in unserem Leben wirken könnte, nicht erleben, nicht erkennen, weil unsere Sicht gehalten ist. Ich erlebe immer wieder, wenn Urlauber, die länger nicht hier an der Costa Blanca waren, hierher kommen oder gar zum ersten Mal hier waren, sie öffnen mir die Augen für ein paar Dinge, die ich nicht mehr sehe. Vielleicht könnt ihr das verstehen. Sie sagen mir auf einmal, die Luft hier ist so gut. Das riecht hier so frisch, so würzig, so gut, so gesund. Ich rieche das nicht mehr. Ich lebe seit 17 Jahren hier, ich rieche das nicht mehr. Oder wenn Sie dann das Meer sehen, können Sie einen Moment anhalten, wir wollen ein Foto machen. Ich sage, Herrschaftszeiten, die bleiben 2 Monate und das erste Mal, dass Sie das Meer sehen, wollen Sie ein Foto machen. Was ist das Besondere am Meer? Für mich nichts mehr. Merken wir? Ich sehe das nicht mehr. Geht es euch auch so? Wenn es aber gelingt, die Schönheit der Natur auf einmal wieder zu sehen, dann merken wir, dass das unserem Leben etwas gibt, nämlich etwas Reichtum, der sonst verloren gehen würde. Oder miteinander. Wir sind so gewohnt, dass wir einander haben. Wir sind so gewohnt, dass die Heidi an der Orgel spielt oder die Flöte spielt. Ich habe mich auch daran gewöhnt, dass die Esther singt. Heute ist sie nicht da, sondern bei ihrer Familie in Galizien. Und ich merke auf einmal, was fehlt. Ich habe mich daran gewöhnt. Was wäre, wenn heute Nachmittag die Heidi angerufen hätte und sagte, du, ich kann nicht kommen, es geht mir nicht gut. Auf einmal hätte ich gemerkt, wie wertvoll das Orgelspiel ist. Wer alleine mit meiner Gitarre? Merken wir, das Miteinander, das nehmen wir so selbstverständlich wahr. Viele, sie haben sich so daran gewöhnt, dass sie einen Partner haben, mit dem sie zusammenleben, dass sie verheiratet sind und fallen auf einmal in ein tiefes Loch und merken auf einmal den Wert des Ehepartners, erst wenn er nicht mehr da ist. Viele machen diese Erfahrung mit den Eltern. Und erleben auf einmal am Grab, dass ihnen klar wird, ich habe nur eine Mutter und nur einen Vater. Und einer von beiden ist jetzt nicht mehr da. Man merkt den Verlust, weil es so selbstverständlich geworden ist, dass wir einander haben. Ich könnte die Liste lang machen. Das sind so Filter. Und es ist wichtig, dass wir uns immer wieder neu in Erinnerung rufen, was wir haben und was wir so selbstverständlich genießen. Ostern war auch so ein Augenöffner. Ist jetzt schon wieder eine Woche vorbei. Vielleicht sitzt der Filter jetzt schon wieder auf der Nase und wir gucken durch die Brille und sehen gar nicht mehr, welchen Reichtum wir in Christus haben. Dieses Lied habe ich bewusst gewählt, wo ich auch stehe. Du warst schon da. Warum können wir gleich im Vater unser Vater sagen? Das Wort, was hier steht, ist eigentlich noch persönlicher. Da heißt es Abba. Abba heißt sowas wie Papa. So haben wir als Kinder unseren Vater genannt. Ja? Vater, das klingt so nüchtern, so technisch irgendwie. Man hat einen Vater, eine Mutter. Noch technischer sagen manche, das ist der Erzeuger. Ja? Direkt abwertend. Aber was hier im Vater unser steht, das heißt Papa. Mein Vater im Himmel. Diesen Reichtum, der kommt von Ostern her, der kommt vom Kreuz her. Unsere Sorge ist, dass vielleicht, wenn wir an den Tisch des Herrn gehen, dass wir auch durch so einen Filter da dran gehen. Einmal im Monat, in aller Regelmäßigkeit. Manche haben es schon zigmal gefeiert, dieses Abendmahl. Und es ist jedes Mal das Gleiche. Gelingt es, die Augen zu öffnen? Gelingt es, etwas von diesem Osterjubel mit hineinzunehmen in so eine Mahlfeier, dass wir nicht mehr durch einen Filter gucken, sondern sehen, was wir wirklich haben in Leib und Blut, vergossenem und gebrochenem Leib Christi? Jesus, er hat sich mit diesen Jüngern auf den Weg gemacht. Er ist ein Stück mitgegangen. Er geht bei uns. Wenn ich im Gebet höre, Herr, wir bitten dich darum, dass du bei uns bleibst. Bueno, Gottes Wort sagt, das ist kein wirklich gutes Gebet. Denn Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir müssen nicht darum bitten, bleibe bei uns, wie diese beiden Jünger. Es wird Abend werden. Sie wollten eigentlich nur sagen, hör mal, wir unterhalten uns gerade so gut und du willst durch die Nacht alleine weitergehen? Bleib doch bei uns, es wird gleich dunkel. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Darum ist das eher ein Grund zu danken und nicht zu bitten. Aber Jesus, er hat sich auf den Weg gemacht, um mitzugehen. Und so geht er heute mit uns. Und so ist er uns Vorbild geworden, dass wir ein Stück des Weges miteinander gehen können, uns bereichern können in unserer Vielfalt, uns ergänzen können durch unsere unterschiedlichen Gaben. Jesus, er hat zugehört. Das gehört dazu, zum Mitgehen. Mich fasziniert das ein Stück weit immer hier in Spanien, wenn ich Leute, eine Gruppe Spanier im Gespräch sehe. Ich habe den Eindruck, die reden alle gleichzeitig. Ich frage mich, wie machen die das? Können die ihr Hirn irgendwie so konditionieren, dass sie mit einem Ohr dem einen zuhören und mit dem anderen den anderen? Ich kann das nicht. Ich sage, wir können gemeinsam singen, aber gemeinsam reden geht nicht. Wir müssen nacheinander reden. Dazu gehört es zuzuhören. Jesus, er hat zugehört. Er hat hingehört. Er hat Raum gegeben dem Unverständnis. Er hat Raum gegeben auch dem Zweifel und der Resignation. Auch die Gefühle von Enttäuschung, ja der Wut hatten Raum. Wir hatten gehofft. Unsere Hoffnung ist zerbrochen. Eine Lebenssehnsucht bleibt ungestillt. Lebenspläne waren durchkreuzt. Wie ist das, wenn wir dem Unfassbaren, den Katastrophen, dem Leiden, vielleicht dem Sterben begegnen? Wie ist das, wenn wir auf einmal merken, unser Leben bekommt auf einmal eine ganz andere Wendung und unsere Planung, sie war völlig anders? Es gibt schwere Wegführungen, die Gott uns zumutet. Da stirbt ein wichtiger Mensch und wir fragen uns, warum? Diese Beispiele, die ich eingangs gebracht habe, das Warum, das steht offen in der Luft. Wenn wir an die Bilder von Brüssel neulich sehen, dort, wo die ganzen Kerzen standen, dort, wo auch mal ein Teddybär dazwischen lag, da war auch dieses Schild. Und jedes Mal, hier auf der Französisch, warum? Viele Fragezeichen. Warum? Diese Frage bleibt offen. Das war die eigentliche Frage von Kleophas und seinem Wegbegleiter. Warum haben sie ihn gekreuzigt? Wir hatten gehofft, er würde Israel erlösen. Und jetzt passiert das. Was sollen wir nur tun? Jesus, er bleibt nicht bei dem durchkreuzten Leben. Wie kommt es zum entscheidenden Schritt? Er hat sie konfrontiert mit Gottes Wort. Und er wählt mitunter heftige Worte. Er sagt, seid ihr blöd? Luther übersetzt, ihr seid Toren, sagt er. Sagen wir heute nicht mehr. Warum versteht ihr das nicht? Von trägem Herzen. Wie träge ist euer Herz? Wie langsam seid ihr im Denken, will er sagen. Was meint die Bibel, wenn sie von einem Tor spricht? Das Gartentor ist nicht gemeint, das ist klar. Wir können Torheit nicht einfach mit Dummheit übersetzen, denn ein Tor ist nicht unbedingt dumm. Er kann durchaus logisch denken, aber es fehlt ihm die entscheidende Einsicht. So heißt es im Psalm 14, die Toren sprechen in ihrem Herzen, es gibt keinen Gott. Merken wir? Jemanden, den Gottes Wort als ein Tor definiert, der ist nicht unbedingt dumm. Er ist eher ein geistlich Ahnungsloser. Einer, der keine Antenne hat, der keine Ahnung hat von dieser unsichtbaren Welt, von den göttlichen Dingen, von den tiefen Dimensionen des Lebens, der so an der Oberfläche dahin platscht. Jesus, er rüttelt sie auf und er mutet ihnen zu, weit über ihren Horizont zu schauen. Und er erklärt ihnen Gottes Wort. Er appelliert an ihre Herzen, nicht an ihr Denken. Dort im Herzen, da fallen die Vorentscheidungen, die dann später logisch mit unserem Denken begründet werden. Das Herz ist die Entscheidungszentrale, die dem Hirn im Grunde vorgelagert ist. Aber er sagt, ihr habt ein träges Herz. Und darum ist es nötig, dass unser Herz bewegt wird, um aus dem Gefängnis der Gefühle herauszukommen. Gott, er bringt Bewegung in die tiefen Dimensionen unseres Lebens. Und nach dieser Rüttelstrecke, nachdem er ihnen die Schrift gedeutet hat, Musste nicht Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an, Mose und die Propheten zu erklären. Sie kannten diese Schriften alle, aber auf einmal erkennen sie, als er über das Bild des leidenden Gottesknechtes spricht, erkennen sie, wer der Wanderer neben ihnen ist. Er spricht vom Gesalbten, nicht vom Messias. Er öffnet ihnen eine völlig neue Perspektive, wie diese Erlösung Israels stattfinden wird oder stattgefunden hat. In seinem Wort begegnet uns Christus auch heute. Wenn du ein offenes Herz hast in dieser Predigt, dann hast du es erleben können. In der Stille des Morgens bei der persönlichen Bibellese, hier begegnet uns Christus. Über dem Gespräch, damit komme ich zum Schluss und leite über zur Mahlfeier, sind diese drei Wanderer nur nach Emmaus angekommen. Noch nicht am Ziel. Eigentlich fehlt die entscheidende Station noch. Jesus will sich verabschieden, er drängt sich nicht auf, er war bereit zu begleiten, aber nun kommt es zu der Frage, entsteht eine Beziehung oder war es nur so ein unverbindliches Miteinander? Bleibe bei uns, Herr, ist ihre Bitte. Sie spüren, dass dieser Begleiter ihnen etwas zu sagen und zu geben hat. Und dann kommt es zu diesem Durchbruch. Und später formulieren sie, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns auf dem Wege war? Merken wir? Das hat sie getroffen, die Worte, wie er die Schrift auslegte. Und Jesus, er lässt sich hereinbitten. Wir werden nachher an der Leinwand sehen, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So formuliert der Auferstandene im Sendschreiben der Offenbarung an die Gemeinde in Laodicea. Er sagt, ich klopfe ein, ich dringe nicht einfach ein, aber wenn du mich reinlässt, dann komme ich hinein. Und dort wartet er, dass er mit uns Gemeinschaft hat. Und im Brotbrechen kommt es zur entscheidenden Erkenntnis. Im Feiern des Mahles haben sie diese Durchbrucherfahrung. Da haben sie ihn erkannt. Da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen. Mit den Augen und mit dem Herzen, mit dem Verstand, mit allen Sinnen konnten sie es auf einmal erfassen, wer er ist. Aber sie konnten diesen Moment nicht festhalten. In dem Moment, wo sie ihn erkannten, ist er dann verschwunden. So merken wir, Glaubenserfahrungen lassen sich nicht konservieren. Wenn du in diesem Gottesdienst eine besondere Begegnung mit dem Auferstandenen hast, wenn er dein Herz berührt hat, dann wirst du merken, es ist eine temporäre Sache. Dein Alltag holt dich wieder ein. Und doch bleibt die Erkenntnis und die Veränderung, die das bewirkt hat. Wer Jesus erfasst hat und von Christus erfasst wurde, der setzt sich in Bewegung. Und so gehen sie direkt zurück nach Jerusalem, die 2,5 Stunden, und sagen, wir haben ihn getroffen. Im Feiern des Mahls begegnet er uns heute. Er will uns die Augen und das Herz öffnen und uns heute fähig machen, selbst schwierige Nachtstrecken in der Kraft dieser Speise zurücklegen. Sie haben miteinander gegessen und haben sich in der gleichen Nacht noch aufgemacht zurück nach Jerusalem. Es war gefährlich, es wird kalt dort in der Gegend, in den Nachtstunden, aber ihr Herz brannte. Sie sagten, wir müssen zurück und wir müssen es den anderen sagen. Und so möchte ich abschließen, liebe Schwester, lieber Bruder, wir müssen das, was wir erlebt haben, miteinander teilen. Das hält unseren Glauben in besonderer Weise am Leben. Wenn du eine besondere Begegnung, ein besonderes Erlebnis mit deinem Herrn gemacht hast, dann teil das mit deinen Geschwistern. So wie wir Brot und Wein miteinander teilen werden, dürfen wir das Erleben, unsere Glaubenserfahrung miteinander teilen. Das bringt uns weiter. Dazu möge Gott Gnade geben. Amen. Lass uns stehen. Ich möchte für Brot und Wein danken und wir wollen miteinander beten, so wie der Herr uns gelehrt hat.